Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Mit dem Wochenspruch aus Offenbarung 1 begrüße ich euch alle ganz herzlich heute zum Gottesdienst am Ostersonntag. Ein besonderer Gruß geht an Frau Lommel, unsere Organistin, und alle die, die sich später in den Gottesdienst nochmal in elektronischer Form anhören werden. Abzukündigen habe ich nur wenig. Wir treffen uns morgen um 11 Uhr hier wieder zum Gottesdienst am Ostermontag und nächstes Wochenende wieder zur gewohnten Zeit um 11 Uhr am Sonntag, den 16.04. Die Kollekte von Karfreitag betrug 104 Euro und war für die Sozial- und Friedensarbeit in Israel bestimmt. Für die eigene Gemeinde betrug die Kollekte 11,20 Euro. Herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte ist für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Gemeinden, Dekanaten und Jugendwerken bestimmt. Gemeinschaft erleben, andere Menschen kennenlernen, Neues erfahren, über den eigenen Glauben und das eigene Leben miteinander ins Gespräch kommen. Das alles und noch viel mehr ermöglicht die evangelische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Mit der Kollekte heute unterstützt ihr diese wichtige Arbeit, die mitentscheidet über die Zukunftsfähigkeit unserer Kirche. Soweit meine Abkündigung. Wir singen jetzt das Lied Nummer 114, die Strophen 1 bis 3 und 6.
Der Herr ist auferstanden. Halleluja! Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wo sind die anderen? Wie schön, dass ihr da seid. Ein paar von euch Medenbachern waren in Breitscheid im Frühgottesdienst. Aber wir merken, wir müssen noch ein paar Geschwister aktivieren. Jetzt sind sogar welche zum zweiten Mal schon hier, damit wir nicht ganz so dünne da sitzen. Aber wir werden es mit unserer Freude wettmachen. Wir lassen uns auf jeden Fall ganz, ganz fröhlich machen von diesem besonderen Tag. Wir beginnen mit dem Psalm 118. Uwe, hast du den auf dem Beamer? Super. Dann können wir das gemeinsam machen. Wir machen das so, die Frauen übernehmen den Anfang und die Männer immer die eingerückten Sätze. Und ich spreche bei den Frauen ganz leise und bei den Männern ganz laut mit. Machen wir es so? Also, wir beginnen, die Frauen bitte. Man hat mich so gestoßen, dass ich fallen sollte, aber der Herr hat mir geholfen. Meine Stärke ist der Herr, ihm singe ich mein Lied, er wurde mir zum Helfer. Lauten Jubel über die Rettung hört man in den Zelten derer, die nach Gottes Willen leben. Die Hand des Herrn vollbringt mächtige Taten. Die rechte Hand des Herrn ist siegreich erhoben. Ja, die Hand des Herrn vollbringt mächtige Taten. Ich werde nicht sterben, sondern leben und von den Taten des Herrn erzählen. Der Herr hat mich zwar hart bestraft, aber dem Tod hat er mich nicht preisgegeben. Öffnet mir die Tore des Himmels, die Tore der Gerechtigkeit. Ich möchte hindurchgehen und dem Herrn danken. Das ist das Tor, das dem Herrn gehört. Menschen, die nach Gottes Willen leben, dürfen hindurchgehen. Ich danke dir, Herr, dass du mich erhört hast und mir zum Helfer wurdest. Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan, und es ist ein Wunder in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Lasst uns diesen Herrn anbeten mit dem Lobruf Laudate Omnes Gentes.
Laudate Omnes Gentes, Laudate Domino, Laudate Omnes Gentes, Laudate Domino. Lob singt ihr Völker, den Herrn. Lob singt ihr Völker alle, Lob singt und preist den Herrn.
Ich habe extra meine laute Gesangsstimme ausgepackt, das müsst ihr bitte auch tun, damit wir den Raum füllen. Jetzt beten wir und bekennen: Herr, du bist auferstanden. Was für ein herrlicher Tag! Was für ein weltveränderndes Ereignis. Vergeben ist mir die Schuld der Sünde. Versöhnt bin ich mit dem heiligen Gott. Warum gehe ich nur immer wieder so müde und traurig meinen Weg? Ich darf doch damit rechnen, dass du lebst. Angst und Sorgen haben doch keine Macht mehr über mich. Du hast mich doch befreit. Warum sollte ich verzagen? Ich will fröhlich zu dir aufsehen, Lass mich, lass uns alle getröstet deinen Sieg verkünden. Kyrie eleison. Apostel Paulus hat einmal aufgeschrieben, gezeigt, geleitet vom Geist Gottes: Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünde auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste der neuen Schöpfung, den Gott auferweckt hat. Lasst uns Gott ehren. Kommt es mir nur so vor? Ich finde, die Orgel jubelt heute noch lauter. Wie gut! Heiliger Gott, gib uns Mut und Kraft, auf deine lebensschaffende Macht zu vertrauen. Jesus, erfülle uns mit der Gewissheit deines Sieges und mit getroster Freude im Heiligen Geist. Amen. Allen, denen das möglich ist, bitte ich aufzustehen jetzt für die Lösung.
Ich lese aus 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 11. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Hier endet die Lesung. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja. Halleluja.
Jetzt bitte ich, die Gesangbücher zur Hand zu nehmen, weil ich an diesem besonderen Festtag mit euch das nizänische Glaubensbekenntnis sprechen möchte. Ihr findet das unter der 805. 805. Dieses Bekenntnis stammt aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Und wenn wir das jetzt sprechen, dann hört bitte mit, die vielen, vielen Menschen, die das seit damals bis heute gesprochen haben. Wir sind hier jetzt eine kleine Gruppe, aber es sind so viele Zeugen des Glaubens. Und wir dürfen ein Teil davon sein und wir geben diese Fackel auch weiter an die, die nach uns kommen werden. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Er hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen.
Amen.
Wir hören jetzt das Osterevangelium, den Bericht von der Auferstehung Jesu Christi und dann einen Teil der Predigt, die ich in Breitscheid schon gehalten habe. Ich sage ich jetzt extra für diejenigen, die dabei waren. Und dann kommt noch ein zweiter Teil dazu, den habe ich dort noch nicht gehalten. Wir hören aus Matthäus 28 den Bericht. Nach dem Schabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie der Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren bestürzt und erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin und warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, was sehen wir an diesem Ostermorgen, an diesem Morgen der ersten Auferstehung? Wir sehen als erstes einen Engel. So wie wir bei der Geburt Jesu Christi einen Engel zu sehen bekommen. Einen, der verkündet, der sagt, was da geschieht. In Bethlehem hat der Engel gekündet, dass der Christus, der Retter, geboren sei. Hier kommt der Engel und kündet, dass Christus auferstanden ist. Wir haben ja genau hingehört. Wir haben gemerkt, es war nicht so, der Engel kommt, wälzt den Stein vom Grab und Jesus spaziert heraus. Nein, das gab es schon mal. Das war bei der Auferweckung des Lazarus. Der ist zurück ins Leben spaziert. Auf kurze Zeit. Auf ich weiß nicht wie viele Jahre, bevor er dann wieder starb. Aber Christus ist auferstanden, als der Engel kommt. Der Engel kündet nur davon. Und der Engel weiß, warum die Frauen kommen. Er sagt, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Wie schön, was der Engel den Frauen da sagt. Ihr sucht Jesus, sagt er ihnen. Suchst du Jesus? Oder suchst du etwas anderes? Suchst du gute Noten in der Schule? Oder bessere Bezahlung bei der Arbeit? Oder Anerkennung durch andere, wofür auch immer? Oder bist du jemand, der das Recht sucht, der sein Recht sucht? Einer oder eine, die gerne Recht behalten möchte? Was suchst du? Suchst du in deinem Leben Vergnügen oder Zerstreuung? Freie Tage, wie wunderbar. Keine Schulaufgaben, keine Arbeit. Man hat Zeit zu tun und zu lassen, was man will. Oder dann zerstreut man sich doch ein bisschen so. Die Zeit gut werden lassen. Halt ein schönes Leben haben. Suchst du das? Suchst du ein schönes Leben? Oder suchst du Frieden für dein Herz? Oder möchtest du lieber in Ruhe gelassen werden? Die Frauen suchen Jesus. Hast du Jesus gesucht und schon gefunden? Suchst du ihn? Soll er dein Ein und Alles sein? Soll er der Mittelpunkt in deinem Leben sein? Oder bist du selbst der Mittelpunkt in deinem Leben? Wenn Jesus das sein soll, dann sag es ihm. Jesus hat gesagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Du wirst es nicht in den leeren Raum sprechen. Es ist nicht so, dass du mit dir allein bist, wenn du sagst, Jesus, ich suche dich. Jesus ist da, er hört dich. Er weiß, dass du es dann ernst meinst. Ja, dem kannst du nichts vormachen, aber das musst du auch nicht. Und du musst es auch niemand anderen sagen, aber ihm solltest du es sagen, wenn du ihn suchst. Denn er ist bereit, sich finden zu lassen. Er wartet darauf, ins Gespräch mit dir zu kommen. Er sagt, wenn du ewiges Leben suchst, wenn du wirklich die Fülle des Lebens haben willst, dann komm zu mir. Ich kann dir den Durst nach diesem Leben wahrhaftig stillen. Niemand kann das sonst. Bei allem anderen in dieser Welt wirst du wieder durstig werden. Glaub mir, ich hab's ausprobiert. Nichts kann dein Durst nach Leben stillen außer Jesus. Er ist lebendiges Wasser. Er ist die Quelle des ewigen Lebens. Aber wenn du Jesus suchst, wen bist du dann bereit zu finden? Na, komische Frage, was soll das denn jetzt? Wen bist du bereit zu finden? Ich frage das deswegen, weil das ist die Geschichte des Auferstehungsmorgens. Wen suchten die Frauen dann zunächst? Den Toten. Den toten Jesus haben sie gesucht. Warum? Sie wollten noch verstärkt Abschied nehmen. Sie wollten ihn ehren. Sie wollten, so wie das Brauch war, ihn noch mit wohlriechenden Ölen einsalben, den toten Körper noch eine kleine Zeit erhalten, festhalten an dem, was einmal war. Allen voran steht Maria Magdalena. Ihr lest das in allen Evangelien, dass sie es ist, die zuerst da war. Und es ist wichtig, das muss immer wieder betont werden. Es sind die Frauen, die den Mut hatten, am Ostermorgen nochmal loszugehen. Hey, es war gefährlich. Und die Männer waren klug genug, dachten sie, sich zurückzuhalten, um nicht in die Fänge von irgendwelchen Soldaten zu kommen, die sagen, ha, auf dich haben wir gewartet. Welche Soldaten? Die standen am Grab. Dafür hatte die Regierung gesorgt, dass Soldaten am Grab standen. Coole Sache. Welches Grab ist jemals bewacht worden? Das von Jesus. Ja, es gibt Ehrenwachen. Das stimmt. Aber das war keine Ehrenwache. Das war Sicherheitswache. Ist wohl schiefgegangen. Haben wohl umsonst da gestanden, haben es verpasst oder wie? Als der Engel kam und sie dann starr vor Schreck waren, war es eh schon gelaufen. Denn als der Engel kam, war Christus schon auferstanden. Jep. Ja, jetzt kommen die Frauen. Und sie suchen den Toten und Jesus und erfahren, der ist nicht hier. Der ist nicht mehr da. Er ist auferstanden. Ins neue Leben auferstanden. Nicht mehr im Grab. Wie? Ein Toter nicht mehr im Grab, ist das jetzt ein Wunder? Wenn du ein Wunder suchst am Auferstehungsmorgen, bist du falsch. Die Evangelien berichten nicht von einem Wunder. Ich habe schon beschrieben, die Auferstehung ist nicht zu fassen. Niemand guckt dazu. Sie geschieht von Gott her. Und sie bleibt Gottes Geheimnis. Und ein Geheimnis Gottes, das sollten wir nicht ergründen. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir wissen, wie dieser Prozess der Auferstehung ist, hätte er ihn uns vorgeführt. Aber das wollte er nicht. Hier setzt unser Vertrauen ein. Und das brauchen wir. Und mehr noch, unsere Anbetung setzt da an. Das haben wir von Melanchthon gelernt, dem Freund und Mitarbeiter Martin Luthers. Der hat gesagt, die Geheimnisse Gottes, die sollst du nicht ergründen. Und Melanchthon war gründlich. Das war wirklich ein Wissenschaftler. Der ist allem auf den Grund gegangen. Aber bei den Geheimnissen Gottes hat er gesagt, da hört das Ergründen auf. Da betest du besser an. Dass Gott Jesus auferweckt hat von den Toten, das ist Fortsetzung des göttlichen Heilshandelns. Was ist der erste Teil? Wir haben darüber nachgedacht. An Karfreitag haben wir den im Blick gehabt. Jesus musste sterben. Musste sterben, damit die Tür zu Gott wieder offen wird. Er musste, obwohl unschuldig, sterben, damit einer, der es nicht brauchte, die Schuld tragen konnte. Wir mit unserer Schuld könnten nur im Tod enden. Es wäre der gerechte Lohn für unsere Schuld. Was ist unsere Schuld? Das von Gott wegstreben, dass ich bin mein eigener Herr. Ich entscheide, was ich will und ich mache das, was ich für richtig halte. Das ist die Ursünde. Nicht anzuerkennen, dass ich Geschöpf Gottes bin und dass er mein Herr ist und ich das tue, was er mir zeigt. Nicht aus Kadavergehorsam, sondern aus Liebe, weil er zeigt mir, wie Leben geht aus Liebe. Er hatte den Garten voller Früchte gemacht, voller Früchte. Unendlich, zum Übersattessen. Und hatte eine Frucht, von der er sagte, die nicht. Du stirbst, wenn du sie isst. Aber der Mensch in seiner großen Klugheit lässt sich verführen und denkt, ne. Ich kann doch tun, was ich will. Und außerdem, dann bin ich ja wie Gott. Deshalb musste Jesus sterben. Das ist der erste Teil gewesen, darüber haben wir gesprochen. Und hier jetzt der zweite Teil, die Fortsetzung des Heilshandelns. Denn mit der Auferstehung des Christus beginnt etwas völlig Neues, eine neue Schöpfung. Das ist Gottes Plan. Eine Neuschöpfung, ein neues Miteinander von Himmel und Erde. Der Engel sagt, Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden in das neue Leben hinein. Es ist nicht so, dass die Frauen das zum allerersten Mal hören. Die Hoffnung auf Auferstehung kannte das Judentum schon. Wir haben heute Morgen im Morgengottesdienst die bewegende Geschichte aus Hesekiel 37 gehört, die Vision des Propheten, der ein ganzes Tal voller Totengebein sieht und Gott sagt ihm: Siehst du diese Toten? Ich werde sie mit Leben füllen. Und dann erlebt der Prophet in der Vision, in dieser prophetischen Schau, die Gott ihm schenkt, wie diese Knochen sich zusammenfügen und aufstehen und mit Fleisch überzogen werden und lebendig werden. Auch im Psalm 22 ist davon die Rede und in Jesaja 53, um drei Stellen zu nennen, sie sind stellvertretend. Es gibt noch mehr Hinweise auf Auferstehung im Alten Testament, in der Heiligen Schrift der Juden. Diese Hoffnung, die hat sich in Jesus erfüllt und ist in Jesus nun bereits Geschichte geworden, eine höchst lebendige Geschichte, weil sie eine Fortsetzung hat. Denn Jesus ist nur der Anfang der neuen Schöpfung. Er ist und er will auch nicht bleiben der Einzige, sondern er möchte Nachfolgerinnen und Nachfolger mit sich ziehen. Er ist der Lebendige, der verkündet werden will. Wenn du ihn gefunden hast, dann ist es auf deinem Herzen, von ihm zu sprechen. Dann willst du, dass auch andere ihn finden. Dann willst du nicht das als exklusives Gut für dich haben und sagst nicht: Oh, macht ihr doch, was ihr wollt, jeder kann denken, was er will. Sondern es ist dein Herzensanliegen, dass du so von ihm sprichst, dass jemand anders sagt: Ach, das ist ja interessant. Glaubst du das wirklich? Wie, das verändert dich? Du bist getröstet davon? Kann ich das auch haben? So wäre doch der Wunsch, so darf er doch sein. Der Engel setzt das sofort in Gang. Am leeren Grab sagt er den Frauen: Guckt hier rein, schaut es euch an und glaubt. Vertraut, er ist auferstanden. Und geht und sagt's den Jüngern. Sagt ihnen, er ist auferstanden und er geht euch voraus. Ganz wichtig, Jesus geht voraus. Auch dir und mir. Er geht immer voraus. Wo immer du hinkommst, ob du in die Schule kommst oder in ein volles Fußballstadion oder zu deiner Arbeit oder in ein Trauerhaus oder auf den Friedhof oder in ein volles Lebensmittelgeschäft. Er ist immer voraus. Das hat er zugesagt. Und wenn du es wahrnimmst, verändert es deine Welt. Wenn du nicht dran denkst, wirst du dich davon nicht leiten lassen. Aber wenn du dran denkst, dann verändert dein Leben sich. Also geht und verkündet das den Jüngern. Und was machen die Frauen? Nun, als allererstes sind sie erschrocken und bestürzt. Und wer wollte ihnen das verdenken? Natürlich ist Auferstehung etwas Bestürzendes und etwas Erschreckendes, weil damit rechnet doch überhaupt niemand. Das passt doch nicht in unsere Welt. In unserer Welt sehen wir doch nur Tod und Leid und Sterben. Wer sollte damit rechnen? Und außerdem, mit Jesu Auferstehung von den Toten verschwindet das Sicherste, was diese Welt hat. Wenn wir so im Sprachgebrauch etwas für ganz sicher erklären wollen, sagen wir, die Sache ist todsicher. Können wir als Christinnen und Christen eigentlich gar nicht mehr sagen. Kein cooler Spruch für uns. Der Tod ist nämlich nicht mehr sicher. Gelobt sei Gott. Halleluja. Jesus hat dem Tod die Macht genommen und ein neues Leben ans Licht gebracht. Es ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Ist unter uns irgendjemand, der schon einmal ein Erdbeben erlebt hat? Ich frage das jetzt echt, wirklich. Also hat es jemand von euch schon mal erlebt? Da ist jemand, der hat es schon mal erlebt. Ich bin so glücklich, dass ich es nicht kenne. Ich stelle es mir unendlich erschütternd vor. Der sichere Boden unter den Füßen, das ist für mich so eine wichtige Sache, dass ich meinen Fuß setzen kann und weiß, das hält jetzt. Und ich bin ganz vorsichtig, wenn irgendwo so ein wackeliger Steg ist oder so. Ich bin immer so froh, wenn ich festen Boden unter den Füßen habe, mir vorzustellen, dass die Erde bebt, dass der Fels, auf dem ich stehe, plötzlich nicht mehr sicher ist. Das macht richtig, allein schon das dran denken, macht echt Furcht. Und aus Berichten von Menschen, die das erlebt haben, weiß ich, die wissen gar nicht, wohin dann. Wo sollst du denn hin, wenn der Erdboden unter den Füßen wackelt? Nur weg von allem, was auf dich stürzen könnte, ja. Die Frauen bleiben nicht bestürzt. Sie glauben dem Engel, sie vertrauen, dass das Wort des Engels Wahrheit ist und gehen auf dieses Wort hin los. Und weil sie vertrauen, weil sie dem Engel glauben, begegnen sie dem Auferstandenen. Diese Dynamik, die gilt bis heute. Wenn du Jesus Christus vertraust, wenn du sein Wort in dich aufnimmst und dich auf den Weg machst, um das, was dein Herz berührt hat, nichts anderes, was deinen Kopf berührt, schöne Sache. Aber damit kannst du nicht weitergehen. Es wird hohl und leer. Ah, noch einer mit einer komischen Lehre. Aber wenn es dein Herz berührt hat, dann geh los und dann verkündige. Dann hab es auf dem Herzen, das weiterzusagen. Und dann, ich garantiere es dir, begegnet dir Jesus Christus. Das ist uns nicht erzählt, um uns eine possierliche weitere Episode von der Auferstehung zu berichten, sondern um uns die Wahrheit Gottes zu beschreiben. Jesus Christus ist lebendig. Er ist lebendiger Herr. Es ist keine hohle theologische Phrase. Es ist eine Glaubenserfahrung, die die Christinnen und Christen über die Jahrhunderte hinweg gemacht haben. Leute, sonst würde ich hier nicht stehen und es verkünden. Wie sollte es denn hierher gekommen sein? Ich würde wie ihr meinem germanischen Glauben folgen. Nein, es ist wahrhaftig. Wer ihn bezeugt und bekennt, begegnet ihm und erlebt seine Wahrheit und Lebendigkeit. Und als die Frauen ihm begegnen, was machen die denn da? Sie beten an. Das ist das Nächste, was mit dir passiert. Wenn du dein Herz berühren lässt, kannst du gar nicht mehr anders. Dann betest du an. Das wird ganz natürlich aus dir herausfließen. Das ist nichts Gekünsteltes. Und du musst auch nicht in irgendwelcher Literatur nachlesen, wie macht man das denn, Gott anbeten. Das brauchst du nicht zu lernen. Das erfährst du in der Begegnung mit ihm. Du bist einfach von ihm überwältigt und wirst Worte finden, deine eigenen Worte zur Anbetung. Gleichwohl ist es schön, dass Leute, die anbeten, es auch aufgeschrieben haben, dass wir solche Worte finden. Im Gesangbuch findet ihr solche Worte. In alten und in modernen Liedern, überall findet ihr Anbetung. Aber du merkst es oft gar nicht, bis zu dem Moment, wo dein Herz selbst anbetend wird, dann merkst du, ach ja, so kann man das auch sagen. Oder, ja, das spricht mir jetzt ganz aus dem Kopf. Nein, aus dem Herz, da kommt's her. Aus deinem Herz muss es sprechen. Die Frauen fallen nieder und beten Jesus an. Ganz natürlich, ihr Herr und Meister. In ganz großer Freude schlägt dieser Auferstehungstag um. Wie sind sie losgezogen? Schwer, ganz, ganz schwer. zum Friedhof, zum Grab. Wer von euch zum Grab gegangen ist, der weiß, wie sich's anfühlt. Und dann diese Freude, diese unbändige Freude. Und noch eine Kleinigkeit muss ich euch sagen. Auf eine Kleinigkeit muss man in dieser Geschichte auch noch achten. Beim Hören vorhin haben wir ja gemerkt, Jesus wiederholt den Auftrag, den der Engel bereits gegeben hat. Tupfen gleich. Jesus sagt dasselbe nochmal. Wichtig, die im Himmel sind sich einig. Die streiten nicht miteinander. Die haben dasselbe Anliegen. Aber eine Kleinigkeit verändert Jesus doch. Habt ihr es gemerkt? Bei Jesus lohnt es, auf die kleinen Momente zu achten, immer. Er sagt zu den Frauen, geht und verkündet meinen Brüdern, dass ich auferstanden bin. Das sagt Jesus hier zum ersten Mal, meinen Brüdern. Wieso? Weil die Jünger jetzt Brüder geworden sind. Sie sind nämlich jetzt durch Christus Kinder Gottes. Die Frauen sind schon Schwestern, die sind ja schon da. Die haben ihn ja schon angebetet. Die Frauen sind Schwestern Jesu Christi und die Männer sind Brüder, wenn sie ihn in ihrem Herz umfassen und ihn bezeugen wollen. So zieht er uns hinein in die Neuschöpfung. Jetzt ist nichts mehr beim Alten. Jetzt entsteht aus Glauben tiefes Vertrauen, immer tieferes Vertrauen und Aktion. Wer auf Jesus vertraut, wer sich vor Gott als Sünderin und Sünder begreift und Jesu Sterben als Rettungstat für sich annimmt, die und der dürfen jubeln, denn wir erfahren, dass Schuld vergeben wird, dass neues Leben geschenkt ist, ein Leben, in dem Jesus der Herr ist und ich bekenne, dass er es gut mit mir meint und ich bitte, dass er mir hilft, so zu werden, wie er mich sieht. Es ist so genial. Wenn ich mich angucke, wenn ich in den Spiegel schaue, dann denke ich manchmal, oh nein, was für ein Kerl, was der alles, oh, was der alles verbiegt. Wenn Jesus mich anschaut, sagt er, Bruder, und sieht mich in aller Schönheit, die er mir schenkt. Ich habe da nichts für gemacht. Das schenkt er mir. Ja, mit seiner Hilfe kann ich nach dem Willen des Vaters werden. Noch einmal, so wie zum Kreuz, die Finsternis, das Sterben und das verströmende Blut gehört, so gehört zur Auferstehung der Morgen, das Licht und der Jubel. Wer auf den Namen Jesu Christi getauft ist, der ist auf beides getauft. In den Tod Jesu Christi hinein und mit ihm zur Auferstehung in das Leben der neuen Schöpfung. Amen. Ist schon ein bisschen lang geworden, aber tut mir leid, wenn einem das Herz übergeht. Wir feiern noch einen schönen kleinen Moment des Abendmahls miteinander und ich möchte gleich dazu einladen, dass wir uns wieder hier in so einem engen Oval aufstellen, wieder alle nebeneinander, dass wir das gemeinsam wieder erleben können. Und ich leite dazu ein mit ein bisschen veränderten Worten von Paul Gerhardt. Dann beten wir das Vaterunser und singen das Heilig, Heilig. Auf mein Herz mit Freuden, nimm wahr, was hier geschieht, da man nach großem Leiden ein herrlich Osterlicht jetzt sieht. Jesus war ins Grab gesenkt, der Feind machte ein großes Geschrei, doch eh er's merkt und denkt, ist Christus wieder frei. Sein Sieg ist klar, und fröhlich hier und da schwenkt er die Fahne als ein Held, der Feld und Mut behält. Lasst uns das Vaterunser beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte auch die einladen, die in Breitscheid schon dabei waren. Man darf das Abendmahl auch zweimal feiern. Kommt nach vorne.
Thank you.
Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Das ist das Evangelium. Jesus Christus ist der Erste der neuen Schöpfung und er zieht dich und mich nach. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.
Danke, Jesus, wir durften deine Gäste sein. Danke, du stärkst uns auf dem Weg. Fülle unsere Herzen mit Vertrauen auf deine siegreiche Auferstehung, dass die Angst um unser Leben, dass die Angst um unsere Lieben, dass die Angst vor der Zukunft uns verlässt. Mache ratlose Herzen fest in dir, sorgenvolle Herzen fülle mit Hoffnung auf dich und einsame Herzen erfreue mit deiner Gegenwart. Lass uns aus der Freude leben, die aus deiner Auferstehung hervorströmt. Amen. Wir wollen alle fröhlich sein. Das ist kein Zwang, sondern der Anfang eines Liedes. Geht in den Ostertag mit dem Segen des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.